Und ich ja auch irgendwie nicht so richtig wusste, bleibe ich mal an, weil ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich bis heute Hörspiele produziere. Das war ja auch nicht irgendwie ein Beruf in dem Sinne. Aber es war tatsächlich so, wenn wir zu diesen großen, früher war ja Schallplatte noch, hatte ja einen ganz anderen Nimbus in der ganzen Welt. Also jetzt nicht Kinderschallplatte, ganz generell. Da waren wir ja jedes Jahr immer in den USA, mal in Kalifornien, mal in Miami, eingeladen zu den sogenannten großen Namenkonferenzen. Da haben wir dann auch so Leute wie Benny Goodman getroffen oder Pavarotti und sowas alles. Und da war ich eigentlich immer die einzige Frau, die mitreiste.
Moin, moin, Hamburg!
Das war die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt, Heike Dine Körting. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Podcast Der Hamburger Inside. Ich bin Regine Marx und hier lernt ihr die Menschen kennen, die Hamburg zu der großartigen Stadt machen, die sie nun mal ist. Heike Dine Körting zu treffen, über sie zu schreiben und mit ihr diesen Podcast machen zu können, ist für mich eine Riesenehre. Sie hat Hörspiele wie TKKG, Hani und Nani und natürlich die Kultreihe Die drei Fragezeichen möglich und groß gemacht. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern ist die Hörspielreihe um Justus, Bob und Peter die erfolgreichste weltweit. Für diesen Podcast haben wir die Regisseurin und Produzentin in ihrer Villa besucht, dort, wo die Magie entsteht. Das Gebäude ist ein Abenteuerspielplatz und überall stehen die drei Fragezeichen-Fangeschenke herum. Übrigens, das schrille Klingeln, das ihr zu Beginn gehört habt, habe ich in Körtings Hörspielstudio aufnehmen können. Und zum Abschluss dieses Podcasts werdet ihr die Original-Knatsche-Treppe aus vielen Produktionen hören. Aufgenommen im Treppenhaus in der Europa-Hörspielvilla. Ich lieb's. Seit 1973 verantwortet Körting die Hörspielproduktion bei Europa. Bis heute erschienen unter ihrer Leitung 3000 Hörspiele. 180 goldene und Platin-Schallplatten hat sie erhalten. Und das Bundesverdienstkreuz hat man ihr auch verliehen. Ach ja, Juristin ist sie ja auch noch. Schwerpunkt Urheberrecht. Am 18. Juni 2025 feiert sie ihren 80. Geburtstag. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Das ist gut. Wer sonst sollte den Papageien Blackie bei den drei Fragezeichen sprechen? Und die Monster? Die spricht Körting nämlich auch selbst. Die Handschrift, die Heike Dine Körtings Arbeiten tragen, ist einzigartig. Und bevor wir sie gleich selbst zu Wort kommen lassen, kommt ein kleiner Hinweis noch von mir. Zu diesem Podcast gibt es auch ein Porträt im Magazin der Hamburger mit starken Fotos von Julia Schwendner. Erscheinen wird es Anfang August. Ihr findet es wie gewohnt beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens oder in unserer Außenstelle, dem Imbiss Kleine Rast an der Elbe. Und jetzt legen wir los mit den Blitzfragen. Wollen wir starten?
Ja, bitte.
Super. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Fischbrötchen.
Ein Lieblingsspaziergang in der Stadt. Wo geht's lang?
Am liebsten die Alster rauf, soweit ich kann, und manchmal sogar um die Alster rum.
Ein klares Nein oder ein mutiges Ja? Was fällt Ihnen schwerer?
Ein Nein fällt mir schwerer, aber ein Nein muss sein. Und das habe ich gelernt. Und deswegen habe ich mir auch zur Angewohnheit gemacht, wenn ich weiß, es ist Nein, dann sage ich es auch.
Hamburger Lieblingswetter?
Schöne Sonne, wie jetzt, im Frühling. Das ist das Allerfeinste.
Wenn Hamburg ein Geräusch wäre, wie würde es klingen?
Rauschen, Wind und Wellen und in den herrlichen vielen Bäumen, die wir hier in Hamburg haben, auch dort noch das schöne Rauschen und die Vögel, die da drin piepsen, das ist für mich das Allerfeinste.
Welche Superkraft hätten Sie gerne?
Also im Prinzip so Popeye.
Mit Spinat auch?
Ja, ich esse Spinat besonders gern.
Wenn Sie eine Hörspielfigur wären, wer wären Sie denn am liebsten?
Regina Regenbogen.
Da muss
Kennen
ich
Sie
fragen.
Regina Regenbogen?
Ja, bei mir klingelt was, aber warum Regina Regenbogen?
Ach, Regina Regenbogen ist eine so niedliche, erstmal sowieso eine hübsche, blonde, fröhliche Person, die auch Glück auf die Welt bringt.
Lieblingsgeräusch im Tonstudio?
Eigentlich das Telefon von den drei Fragezeichen. Dring, dring.
Was war das seltsamste Geräusch, das Sie je für ein Hörspiel aufgenommen haben?
Ja, eigentlich als ich einmal dachte, jetzt muss ich unbedingt einen Bienenstock anständig aufnehmen oder ein Wespennest. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich mal mit meinem Mikrofon richtig hinein. Ha, das habe ich aber sehr bedauern müssen.
Was hören Sie selbst gerade zum Einschlafen?
Heute habe ich gerade TKKG gehört, die neueste Folge, die wir veröffentlichen. Die hat noch kein anderer gehört, also außer den Machern. Und habe dabei auch geprüft und war so begeistert, dass ich herrlich eingeschlafen bin. Und heute Morgen, kurz bevor sie kam, habe ich sie zu Ende gehört.
Ich finde es so lustig, dass auch Sie Hörspiele zum Einschlafen hören.
Ja, vom Feinsten. Da kann ich am allerbesten einschlafen.
Also ich bin ja die Generation, die die drei Fragezeichen irgendwann wiederentdeckt hat. Das hat ihn ja in die Karten gespielt damals und dem Label Europa.
Ja.
Und dazu auch eingeschlafen bin. Zu den Funkfüchsen habe ich es auch mal versucht, aber das ging nicht, weil dieser Tonunterschied so fürchterlich.
Genau. Das ist natürlich auch so ein schriller Ton, dann, wenn es immer durch das Gerät kommt. Ne?
Ja.
Aber bei mir ist es so, dass ich, wenn ich zum Beispiel Musik höre, dann finde ich das wunderbar. Dann kann ich gut dabei so vor mich hinsäuseln, aber da kann ich nicht einschlafen. Der Vorteil ist natürlich, dass das Hörspiel auch irgendwann zu Ende ist. Und ich nicht dann, wenn ich jetzt Radio anmache, mache ich auch gerne mal, dass ich so die Nachrichten höre oder Deutschlandfunk, Mitternacht, dann kommt ja immer noch die Nationalhymne. Finde ich auch immer irgendwie ganz rührend. Aber dann schlafe ich vielleicht dabei ein und dann kommt irgendwas mit einem Riesenkrach, dann bin ich wieder wach. Und das passiert eben beim Hörspiel nicht, bei meinem jedenfalls nicht. Zu Ende ist zu Ende und dann schlafe ich bis morgens früh.
Dann sind wir eigentlich schon mitten beim Thema Hörspiele. Ich meine, worüber sollten wir sonst hier sprechen? Und natürlich über Ihre Person. Sie sind die erfolgreichste Hörspielregisseurin, Produzentin weltweit. Und das Flaggschiff sind Justus, Bob und Peter beziehungsweise die drei Fragezeichen. Wann waren denn die das letzte Mal hier im Studio?
Ach, erst vorletztes Wochenende. Nee, Wochenende. Sie sind nie Wochenende da, aber vorletzte Woche waren sie da. Und da haben wir sage und schreibe schon den Adventskalender eingesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Das sind ja immer drei Produktionen, also drei, werden nachher sechs Schallplatten, aber es sind also drei CDs. Eine lange Sache, wo wir immer ein paar Tage brauchen. Und das war wieder sensationell.
Sie werden jetzt in diesem Jahr 80 Jahre alt und die drei Fragezeichen zum Beispiel begleiten Sie eigentlich über die Hälfte Ihres Lebens, muss man sagen.
Weit
oder?
Mehr als die Hälfte meines Lebens. Das ist ja jetzt schon, ja, geht ja schon bald an die 50 Jahre.
Aber die siezen Sie immer noch, ist das richtig? Sind Sie immer noch beim Sie?
Immer noch, ja. Also ich habe sie natürlich als kleine Kinder kennengelernt, da waren sie 12, 13 und habe sie natürlich, meine kleinen Jungs, und sie sind irgendwie immer noch meine Jungs geblieben. Und sie haben immer mit dem entsprechenden Respekt immer Frau Körting gesagt und das sagen sie bis heute und ihnen gefällt es und mir gefällt es auch. Wobei ich allerdings auch wirklich auch mit anderen Schauspielern, mit denen ich jahrelang zusammenarbeite, manchmal machen wir dieses höfliche, entweder das Du des Tages oder eben den Vornamen sagen. Nicht? Zum Beispiel sage ich bei unserer Produktmanagerin, liebe Maike, und ich grüße Sie, Ihre Heike Diene. So. Und bei den anderen auch, das machen wir schon häufiger mal. Aber im Prinzip ist das so geblieben und ich habe es auch mal angesprochen und die Jungs sagten auch, ja, die möchten das auch gerne so weitermachen.
Okay, auch der 80. Geburtstag,
ja,
der
toll.
In diesem Jahr stattfinden wird, ist kein Anlass, das Du hier einziehen zu lassen, weil es ja auch wunderbar funktioniert anscheinend.
Ja, das funktioniert gut und irgendwie hat es auch so, ich bin ja nun noch eine ganze, also mindestens 20 Jahre oder noch etwas älter als die Jungs und insofern können sie ruhig ein bisschen Respekt vor mir haben.
Was produzieren Sie denn neben den drei Fragezeichen noch hier? Denn das ist ja nicht also, das Einzige, was Sie hier noch machen,
nein,
in diesem
nein,
wunderschönen Haus
nein,
in der Rotenbaumchaussee.
Genau, heute, wenn Sie wieder weg sind, dann sind wir gerade schon dabei, eine Gruselserie wieder zu machen. Also seit einigen Jahren haben wir wieder durch den André Minniger, der so ein absoluter Gruselfan ist und ich letztlich auch, haben wir wieder die Reihe, die es ganz früher mal gab, nicht gerade fortgesetzt, aber wieder neu empfunden und neue Gruselsachen gemacht. Und das werden wir in Berlin aufnehmen. Und dann bin ich insbesondere, was ja auch mehr und mehr wieder kommt und auch also super erfolgreich ist, auch durch Tourneen und so, ist TKKG. TKKG hat heute genau, vor 44 Jahren, wurde die erste TKKG auf den Markt gebracht. Das muss ich eigentlich auch ein bisschen feiern. Aber ich habe gerade in München angerufen, ob da irgendwas stattfindet oder ob irgendwas im Internet zu finden ist. Und dann sagte die Petra Del Mar, da muss ich schnell mal gucken, muss ich mal Bescheid sagen. Und dann habe ich sie aber wieder zurückgerudert, habe gesagt, nee, wir haben ja so viele Events in diesem Jahr, 60 Jahre Europa, 80 Jahre Körting. Und da machen wir doch vielleicht lieber erst im 45. Jahr. TKKG-Veröffentlichung am 1. April. Nee, 2., ne? Was ist heute?
Heute ist der 1., ja.
Der 1. April. Und das ist kein April-Scherz.
Also in diese Gelegenheit muss man, oder zu dieser Gelegenheit muss man auch erstmal kommen, dass man sich aussuchen kann, was man denn jetzt feiern möchte von all diesen Sachen, die da ja, auf einen zukommen.
Das ist schon
oder?
Eine Menge, was wir feiern. Wir feiern ja auch noch Hanni und Nanni, gerade am letzten Wochenende mit Trubel und mit allem Lustigen und Schönen und schon und zick und zack. Und einige davon sind ja auch schon seit erster Zeit dabei. Da haben wir 53 Jahre machen wir Hanni und Nanni.
Irre.
Ist das nicht toll?
Das ist wirklich irre, zumal ich die Stimmen jetzt noch im Kopf habe, ja, wenn Sie ja, das sagen. Ja, ja, also wenn man damit aufgewachsen
genau, wenn man
ist, Sie haben so viele Kinder begleitet.
Ging ja los mit Hanni und Nanni immer dagegen und dann wurden sie ja mehr und mehr dafür und Hanni und Nanni war natürlich insbesondere früher, heute auch noch bei vielen, einfach diese Faszination zu denken, wie schön wäre es, wenn man in einem Internat ist und nur mit netten Mädels zusammen. Also
und
davon
habe
ich früher getroffen. Aber heute würde ich es nicht mehr wollen. Ich hatte das Pech in der Schule. Ich hatte eigentlich fast, außer in meiner Volksschule, da hatte ich eine zauberhafte Frau Willruth. Und sonst kam ich mit meinen Lehrerinnen allen nicht zurecht. Mit keiner Lehrerin. Ich liebte nur meine Mathematiklehrer, Physiklehrer. Und das war irgendwie so mein Ding. Ich weiß auch nicht warum. Mochten mich vielleicht nicht so gerne. Oder hatten Probleme, weil wir dann auch immer so ein bisschen von den Jungs umschwärmt wurden. Und das mochten die dann halt nicht.
Sie sind groß geworden in Lübeck.
Ja.
Haben zwei Brüder.
Mhm.
Und ich habe in Ihrer Biografie, die auch erscheinen wird in diesem Jahr, zum 80. ich glaube im Mai, gelesen, das Besondere für die Menschen, die jetzt hier aufnehmen, ist diese familiäre Atmosphäre, dieses Umarmende ja. Und sie kochen auch für die und so.
Ja.
Im Flur, als ich reinkam, stand ganz viel Toast, also auch da wurde wieder
genau, besucht. Sie sollen ja nicht hungern, wenn sie hierher kommen.
Und ich habe gelesen, dass Ihre Mutter eigentlich auch schon so war, dass Ihre Freundinnen und Freunde in Lübeck ja. Eigentlich am liebsten bei ja. Ihnen zu Hause war, obwohl da gar nicht so viel Platz war.
Nee, genau, wir hatten eine relativ kleine Wohnung. Wir waren froh, dass wir von einem Dachjuche mit anderthalb Zimmern für 5 Leute dann überhaupt eine Dreizimmerwohnung fanden. Also mein Vater, 75 Quadratmeter, aber eine herrliche Terrasse. Und davor der Schevenpark hieß das, geht's runter bis zur Wakenitz. Also von uns aus konnte man blicken, ganz genau parallel auf die wunderschönen 7 Türme von Lübeck. Wobei ich sagen muss, als ich noch klein war, waren die Türme ja nicht spitz. Die waren ja alle durch den Krieg zerbombt und da hatte man damals, um sie zu schützen, so kleine Spitzdächer drauf gemacht. Und wir Kinder und viele andere, wir haben dann alle schon prächtig gesammelt, damit die Türme wieder aufgebaut werden können. Ich sehe mich immer noch mit meiner Büchse durch die Stadt rennen. Gab so kleine Röschen. Also wenn die ein bisschen was da reinsteckten, kriegten sie auch ein Röschen angesteckt. Und dann gab es ja auch für die Marienkirche zum Beispiel, die Briefmarken, die auf den Markt kamen. Und da waren ja Fehldrucke dabei. Habe ich auch ein paar, die ganz, ganz wertvoll geworden sind. Aber auf jeden Fall, wir konnten natürlich später, konnten wir wieder auf die 7 wunderbaren Türme gucken. Und meine Mutti war eine ganz, ganz liebe, eine zauberhafte Frau, die aus nichts was machen konnte. Und ich war befreundet durch die Schule eigentlich mit sehr vielen reichen Mädchen. Da war ja die auch von der Oldendorf-Reederei, meine Freundin Birte, von Carsten Marzipan, meine Freundin Flo und für den anderen Streit, die Niederegger und die alle, aber die hatten ja auch zum Teil schöne Häuser, sogar schon mit Schwimmbad. Und bei uns war es eben klein, aber gemütlich. Meine Mutter konnte die besten Buletten auf der Welt machen. Und wenn dann die Bude voll war, dann konnten wir zumindest auf die Terrasse drängen. Und das war einfach immer schön. Bei uns kommt bei jeder zu Gast, wer sein wollte. Also stand nicht gerade ein Schild dran, kommt rein, aber so ungefähr. Und später auch die... Also meine Neffen zum Beispiel, die sind auch sehr, sehr mit in Lübeck aufgewachsen, weil die auch so gern bei meiner Mutti waren. Und später hatten wir dann auch, das war auch noch super spannend, hatten wir eben nicht nur unten die Wohnung, das war, das hieß das Tor der Hoffnung, 1936 gebaut, so ein halbrunder Bau und eben, wie gesagt, frei zur Wakenitz runter. Und deswegen sind wir eben, als wir noch dies kleinere hatten, so wenig Platz hatten, bin ich sehr, sehr viel an der Wakenitz aufgewachsen im Lübecker Yachtclub. Meine Mutti hat mich da mitgenommen, war ein ganz kleines Babychen noch und ein kleines Kind. Meine Brüder, 8 und 11 Jahre älter als ich, die segelten. Das erste Segelboot hatte mein Vater aus einer alten Tonne, also aus einer Tonne gebaut. Und als ich dann etwas später dann auch größer wurde, hatte man mir dann ein Clubschiff zur Verfügung gestellt. Das hätten wir uns nicht leisten können und nicht kaufen können. Und so konnte ich dann mit meiner Hiiti segeln. Aber es war schon damals, und das ist vielleicht bei manchen heute auch noch so, wir mussten auch um alles sowas uns kümmern. Also es war nicht einfach nur uns übergeben und da konnten wir nun fröhlich damit sein. Im Winter wurde dann also geschliffen und wieder neu lackiert. Und ja, also insofern hatte ich mein Zuhause, aber eben auch noch dieses Zuhause an der Wakenitz.
Die Wakenitz hat Ihnen aber, so vermutet man, ja auch eine Krankheit beschert, oder?
Schlimm.
Sie sind an Polio erkrankt.
Ja, das war ja ganz furchtbar.
Und wahrscheinlich damals, durch das Baden in der Wakenitz.
Das weiß man ja heute. Damals wusste man noch nicht, wie das kommt oder woher das gekommen ist. Und das war natürlich schrecklich. Ich hatte auch zur gleichen Zeit, kriegte mein kleiner Freund das auch und ein Herr Sellerbeck, ein bekannter Arzt damals in Lübeck, bei dem ich auch mal meine Polypen rausgenommen gekriegt hatte, der kriegte das auch. Und wie gesagt, man wusste nicht so genau, wie kommt das, woher kommt das. Heute weiß man das alles und werden die Kinder ja auch glücklicherweise früh geimpft. Ich habe das fantastische Glück gehabt, dass bei mir es dann gestoppt hat im Oberkörper. Man hatte schon im Marienkrankenhaus für mich auch eine eiserne Lunge bereitgestellt. Damals kamen die Kinder ja, wenn die Lunge nicht mehr arbeitete, kamen sie in der Lunge 10 Jahre, 20 Jahre in so eine Lunge rein. Da könnt ihr nur noch den Kopf rausgucken. Das ist ja ganz furchtbar. Und ja, und das dauerte einige Wochen oder ein paar Monate. Und eines Tages plötzlich, ja, ich weiß noch ganz genau, ich hatte irgendwie, weiß gar nicht, wie man ein Hühnerauge kriegen kann, wenn man sowieso nur im Bett liegt. Ich hatte jedenfalls ein Hühnerauge und der Arzt sollte kommen und sollte das rausschneiden. Und davor hatte ich so schreckliche Angst. Und irgendwie habe ich mit meinem Arm an den Fuß fassen können. Und da haben die gesagt, hallo, da ist ja noch was übrig. Und dann wurde ich trainiert und massiert. Und dann ging ich 2 Jahre lang immer zu so einer Übung, wo man an Sprossenleitern war und musste Glaser und Picker mit den Fingern und mit den Füßen aufsammeln. Das kann ich heute noch, wenn wir im Schwimmbad sind und jemand hat irgendwas im Schwimmbad verloren und kann nicht tauchen, kann es nicht holen, dann hole ich das mit meinen Füßen.
Das ist ja mal eine Gabe.
Ja, das ist immer noch. Ja, das ist die Übung von früher. Ich habe es auch nie verstanden, wie das sein kann, aber man hat mir mal erklärt, dass es so ähnlich zu verstehen ist, als wenn Sie einen dicken Tampen haben und der ist im Prinzip zerrissen, aber da sind noch ein klein paar Fäden zusammen. Und die können dann wieder zusammen wachsen und dann wurde ich dann auf den Bauernhof von meinem Opa geschickt. War ich ja eben wahnsinnig mager und da kriegte ich dann immer schicke Sahne von der Milch, die oben drauf war, Banane vermacht. Und
aufgepäppelt hat man
aufgepäppelt
sie.
Wurde ich dann, ja. Und ich hatte vorher auch schon ganz nett Klavier spielen können, aber danach musste ich eben nur zusehen, dass die Arme wieder kräftig werden. Dann durfte ich Tennis spielen. Und ja, so bin ich glücklich davon gekommen.
Aber Ich habe in der Biografie gelesen, dass Sie auch bis heute deshalb A, Mitglied in diesem Segelclub sind,
ja,
als auch im Tennisverein aus Dankbarkeit, ja, dass man Ihnen die Möglichkeit gegeben, ja, hat, da sich, ja, sozusagen selbst wieder aufzupäppeln.
Genau, ich
denn
bin einfach
verdammt der Kraft.
Im Lieber-Gerd-Club bin ich ja nun, aber würde ich auch neulich mal geehrt, für, glaube ich, 65 Jahre Mitgliedschaft. Der Vorteil war, früher musste man auch für die Kinder noch keinen Beitrag zahlen. Also das war ganz gut. Und eben dann hatte ich gedacht, jetzt möchte ich auch mal was zurückgeben. Mir geht es ja gut genug. Und wir haben so eine kleine Flotte in Lübeck mit den kleinen Puschenbooten. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal. Und da habe ich zwei kleine Boote gespendet, damit die jungen Leute auch was haben. Und das war ganz nett, weil wurde ja eine richtige große Tauffeier gemacht für die Kinder. Und dann hatten die gesagt, ja, hatten die Erwachsenen gesagt, dann nennen wir das dann Heike Diene und das andere Boot Andreas. Aber ich sage, auf gar keinen Fall, das will ich nun wirklich nicht. Lass uns doch die Kinder fragen, was die wollen. Und die hatten abgestimmt für Onkel Titus und Tante Mathilda.
Ha.
Und prompt konnte man bei der Travemünder Woche, wo die auch teilnehmen konnten, waren eigentlich im Bild immer nur Onkel Titus und Tante Mathilda. Ganz schön, habe mich sehr, sehr gefreut darüber. Und hier in den anderen Segelclub im NRV bin ich auch noch, da haben wir gerade vor kurzem einen Laser gespendet, damit diejenigen, die sich das vielleicht nicht leisten können, so ein Segelboot haben können. Ja, und Tennisclub und alles. In all den Clubs, wo ich mal das Glück hatte zu sein, zahle ich einfach die Beiträge gerne weiter, damit die auch gut leben und überleben können.
Was ist aus dieser Zeit, aus dieser Polioerkrankung? Was glauben Sie, wie hat sie das geprägt? Ist da irgendwie was geblieben in jetzt gar nicht mal körperlich, sondern Einstellung her?
Von der Einstellung ist es so, ich kann mich noch erinnern, dass ich jetzt da nur nicht jeden Tag rumsaß und geweint habe, sondern man kriegt so eine Art, man liegt da, so als wenn ich jetzt zum Beispiel in die Bäume gucke, so ganz ruhig. Und lässt alles so ein bisschen auf sich eindringen. Und dann freut man sich, wenn dann mal, also es durfte keiner zu mir rein, außer meiner Mutter. Und die Zimmertür, die wurde dann oben verglast, damit man da wenigstens reingucken konnte. Meine Mutter kam mit Kittel und so rein. Und der Arzt natürlich. Aber meine Schulklassenkinder, die konnten genau vor dem Zimmer, wo ich lag direkt am Fenster, da war die Waschküche und die Waschküche ging nach unten die Treppe runter und da war so ein Treppengeländer. Und da stellten die sich aufs Geländer und klopften dann an die Scheibe und haben mir mal so Spaß gemacht. Und ich weiß auch noch ganz genau, als ich so ein bisschen was wusseln konnte, dass mein Bruder mir mal so ein Spiel geschenkt hat. Da konnte man so kleine Klebeelemente hin und her schieben. Das ging dann auch schon. Und ich erinnere noch am allermeisten von meinem Schulfreund Hansi, den habe ich leider nie wieder im Leben getroffen. Der hat mir ein Schokoladenschaukelpferd geschenkt. Es ist einfach mir heute noch so erinnerlich. Und gelernt habe ich eigentlich daraus, oder sagen wir mal, habe ich gelernt mit Situationen, ich habe ja auch andere traurige Situationen erlebt, dass mein Vater eben von einer Sekunde auf die andere durch einen Autounfall ums Leben kam, noch andere grässliche Sachen auch schon erlebt, dass man das mit so einer Art, ja, dass man das annimmt und nicht versucht jetzt zu kämpfen und zu schreien und zu machen und zu tun. Als ob einen doch irgendwas trotzdem beschützt. Ich bin ja deswegen auch nach wie vor in der Kirche und kann auch nur sagen, damals, als mein Vater verunglückte, meine Mutti direkt hinter mir stand und wir die Nachricht kriegten, er war vorher von uns aus weggefahren, das hätte ich ohne Pastor und ohne Kirche nicht überstanden.
Sie haben ja vor einem Jahr auch noch mal geheiratet, ne, Richard?
Ja.
Das haben Sie auch kirchlich gemacht.
Ja,
ne?
ja.
Das war Ihnen wahrscheinlich auch deshalb wichtig, das noch mal kirchlich zu machen.
Genau, ist das erste Mal kirchlich. Also ja. Mit meinem ersten Mann, Andreas.
Beuermann, der wollte ja nicht, der war nicht mehr in der Kirche.
Der war ja eine Weile nicht mehr in der Kirche, weil er sich geärgert hatte über einen Nachbarn, der Kirchenoberst war. Und der war sowas von zickig und hat ihm dies oder das oder den Zugang vom Garten darüber nicht erlaubt. Und da sagt er, hat er mit Kirche nichts zu tun, so ein Unmensch. Und ich trete sofort aus der Kirche aus. Aber mehrere Jahre später habe ich ihn gebeten, wieder in die Kirche einzutreten. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne. Man weiß nie, was mal passiert. Und wir alle wissen ja auch nicht so ganz genau, was spielt sich da irgendwie im Himmel ab oder nicht. Mein Mann war auch nicht irgendwie jetzt ein Negativer, ein Nichtgläubiger. Alle Physiker, wie man das kennt, von Weizsäcker und von anderen, haben ja auch doch trotzdem eine Art Glauben. Und dann ist er mir zuliebe wieder in die Kirche eingetreten. Da hatte ich allerdings, da waren gerade in der Zeit ja viele, viele ausgetreten. Damals schon, jetzt ja immer noch mehr. Und da dachte ich, hurra, ich bringe ein Schäfchen zurück und meldete das. Und dann kriegte ich einen Anruf vom Finanzamt und die sagten, ja, das ist überhaupt kein Problem. In der nächsten Steuererklärung müssen Sie da nur ein Kreuz machen. Das war alles.
So ist das.
Und ich dachte, jetzt kommt da noch jemand und sagt, Frau Beuermann, das ist aber toll, da haben Sie uns ein Schäfchen zurückgebracht. Ja, das war ja auch egal, aber war irgendwie lustig.
Manche Dinge stellt man sich glamouröser vor, als sie am Ende sind, ne?
Genau, und andere stellt man sich weniger glamourös vor. Also den Richard Kochmann, den habe ich schon gekannt, wir haben schon zusammen studiert. Wir hatten auch eine gemeinsame Reise nach Indonesien gemacht, weil wir beide die Doktorarbeit dort machen wollten über rechtsvergleichende Geschichte. Er war schon mehrere Semester, er hatte 19 Semester studiert, ich nur 7 und im 8. Examen gemacht. Also passte es dann zusammen. Und ja, aber den Beuermann kannte ich ja nun schon viel länger und nun war das gar nicht so einfach. Beides ja fantastische Menschen. Der eine der Welt offener zugetan, der andere der wahnsinnig interessante Macher, der mich auch sehr gefördert hat oder wir uns gegenseitig. Ja, und da wusste man auch nicht so richtig, wie macht man es denn nun? Naja, also gut, der Beuermann kam jedenfalls zuerst. Dann haben wir geheiratet und da man auch nicht so genau wusste, so wie wird das halten oder nicht halten. Er war ein ziemlicher Filou auch und ich war auch nicht ganz
17
nett
Jahre
unterwegs.
Älter, ne?
Ja, 17 Jahre älter, genau. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir dann, wenn wir 10 Jahre verheiratet sind, dann gehen wir in die Kirche. Aber das haben wir dann irgendwie verpasst. Und nun ist er ja leider schon 8 Jahre tot. Und ein großer, großer Verlust. So ein toller Mann. Was hat der alles geschaffen? Ohne ihn gäbe es keine Europa, gäbe es mich nicht in dieser Position, gäbe es kein Museum für Kunst und Gewerbe, das die größte Tasteninstrumentensammlung der Welt hat. Was hat er alles geschafft? Natürlich auch vieles mit meiner Hilfe. Und aber nun war er dann nicht mehr da. Und Richard war immer unser gemeinsamer Freund geblieben. Ja, und dann im letzten Jahr habe ich dann irgendwie gedacht, die Dinge müssen ja auch mal vorangehen und nicht immer nur irgendwie jetzt im Alter weniger werden, muss auch noch ein bisschen paar Highlights kommen. Und dann habe ich ihn an einem frühen Morgen, habe ich dann gesagt, du Richard, ich sage jetzt ja.
Vor 45 Jahren hatte er sie mal gefragt.
Vor 47 Jahren. Aber da kam eben der Beuermann dazu. Er ist selber in Indonesien aufgewachsen, hat seinerzeit da Geschäfte machen müssen im Ausland, hat große Projekte gemacht für England und Ausland. Na, er war nicht da, da hat der Beuermann die Gelegenheit geschnappt. Wusste nicht so recht, was ich eigentlich wollte. Und sag ich, kannst du dich nicht erinnern? Du hast doch mich gefragt, ob ich dich heiraten will. Und das möchte ich. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich das erst verheimlicht, weil ich dachte, meine Familie und die ganzen Patenkinder und alle würden denken, die ist ja verrückt. Er ist ja schon weit über 80 und werde bald 80. Da geht man doch nicht nochmal zum Heiraten. Aber alle, die das mitkriegten, waren begeistert, kriegten zum Teil auch Tränen in die Augen und sagten, das wollen wir aber richtig feiern. Und die Kleinen wollten unbedingt Blumen streuen. Naja, und dann haben wir dann tatsächlich also erstmal hier in Hamburg im Standesamt geheiratet, mit unserem ganz kleinen Freundeskreis. Und in Alten Krempe, ich habe ja in Hasselburg auch ganz 47 Jahre gelebt, da haben wir dann eben einen fantastischen Pastor, super interessanten Mann auch, der kommt aus einer tollen, interessanten Familie. Ja, und der hat auch gesagt, ich habe ihm gesagt, wollen wir denn vielleicht im Gemeinderaum da so eine Kleinigkeit machen? Und er sagte, also hören Sie mal, also dann nein in der Kirche. Und ich hatte eigentlich auch niemanden so ganz doll, außer in der Familie. Wir sind da so immer 25, 28 in der Familie. Die wussten Bescheid, die anderen hatten das so allmählich gehört. Also hatten wir Kirchgang. Eine Überraschung, die Kirche war proppevoll. Und es war wirklich eine ganz rührende, wunderschöne, ganz, ganz wunderschöne Sache. Und als wir dann rauskamen, standen auch noch die Hasselburger, das nennt sich die, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wir sagen immer Karnevalsverein, aber das ist was mehr als Karnevals. Die standen dann alle Spalier in ihren hellblauen Jacken, die ich ihnen allerdings auch mal gespendet hatte, mit Rosen in der Hand. Und, ja, Traumwetter, schönes Zeit. Und mein Richard, ist das auch sehr gut bekommen. Ich merke, dass es ihm mit ihm aufwärts geht und nicht abwärts.
Mancher muss man Dinge wirklich feiern. Und ja, da hatte der Pastor vollkommen recht. So eine kleine Sache, das wäre wirklich nicht ihr Stil, glaube ich, gewesen. Aber wir haben jetzt ein paar Jahre übersprungen. Wir sind von ihrer Kindheit sozusagen über Herrn Beuermann, Kochmann, jetzt sozusagen in der Gegenwart. Ja. Aber ich glaube, wir gehen noch mal kurz zurück. Denn Sie haben ja auch Juristin, also Sie sind Juristin, Sie haben Jura studiert. Mhm. Das finde ich total spannend, weil Sie das eigentlich die ganze Zeit auch mit durchgezogen haben. Ja. Sie waren ja auch als Anwältin
Schwerpunkt. Ich bin immer noch Anwältin und immer noch am Oberlandesgericht, genau. Das ist auch wichtig für mich. Ich habe in der Zeit, in der ich studierte, gab es noch nicht so viel über, gab bestimmte Bereiche, die noch nicht, man durfte sich damals überhaupt als Anwalt noch nicht so spezialisiert geben. Mhm. Man konnte sich natürlich für sich spezialisieren, aber sie konnten nicht Werbung machen, jetzt ich bin Scheidungsanwalt, ich bin Anwalt für Wirtschaftssachen, ich mache dies oder das. Und mich interessierte immer Urheberrecht. Und da gab es auch noch nicht so sehr viel, war ich eine der Ersten, die in dem Bereich war. Und da ich ja aber während meines Studiums zunächst durch Geld verdiene, dann auch mit Spaß und mit Freude und aber auch mit großer Verantwortung schon fertig wurde, hatte ich dann im Wesentlichen versucht, die kleinen so Scheidungsfälle und was man so Mietsachen eine kurze Zeit gemacht, dann gesagt, nee, möchte ich nicht, das gebe ich ab an andere Kanzleien und ich möchte mich um Urheberrecht kümmern und habe dann so im Wesentlichen mich um Vertragsrecht gekümmert, das eine oder andere Buch beim Verlag für einen Schauspieler untergebracht, bei Katrin Briegel und bei Langenmüller-Herbig zum Beispiel. Und gerade Langenmüller macht auch gerade das Buch über mich. Und da habe ich solche Sachen habe ich gemacht. Und naja, und im eigenen ist natürlich, fällt auch eine Menge an. Und das, was wir mit Schauspielern und anderen zu tun haben, und das mache ich nach wie vor. Und es war auch in der Zeit nicht, also ich würde sowieso jedem raten, egal was er macht, in welchen Beruf er geht oder was er studiert oder was er lernt, immer einen Abschluss zu machen. Das gibt einem selbst wenn Sie das dann nachher vielleicht nicht mehr so doll durchführen, aber es gibt einem irgendwie doch ein Besserfühlgefühl, würde ich mal so sagen.
Ja, weil Sie haben ja die ganze Zeit auch nebenbei schon für Europa gearbeitet.
Ja,
Sind da so, ich sag mal, Mitte der 60er bis Ende der 60er, Anfang 70er
Richtig.
Jahre.
Mhm.
Sie waren damals schon Untermieterin bei besagtem Andreas Beuermann,
Richtig.
Den Sie ja später heiratet. 1979, das Jahr, in dem das erste Drei-Fragezeichen-Hörspiel, glaube ich, auch erschien.
Ja.
Richtig. Sie waren erst Untermieterin, haben sich das dann angeguckt, was der gemacht hat
ja,
bei Europa?
Ja, habe ich immer so ein bisschen geguckt. Er hatte ja das schon längst mit den Kindersachen gegründet. Und da gab es dann die Hella von der Osten, ist immer noch meine Freundin. Da gab es Konrad Halver, auch ein sehr guter, netter Regisseur. Und dann habe ich halt, zuerst durfte ich halt mal Manuskripte umschreiben. Da kriegte ich dann schick 500 Mark. Das war richtig toll. Ich kriegte sonst im Fall meinem Vater in den Semestermonaten 300, in den Semesterferien kriegte ich nichts. Also war das schon ganz klasse. Und dann habe ich dann eben gelauscht, wenn die da am Aufnehmen waren. Und dann habe ich gedacht, schön, aber vielleicht würde ich das doch ein bisschen anders machen. Und dann ergab es sich so, dass ich so Stück für Stück mich da hineingearbeitet habe auch und durfte ich mal ein bisschen Märchen machen. Und Conny Halver und sein Freund Peter Volken gingen dann zu einer anderen Firma. Da hatte er wohl gehofft, noch mehr Chancen zu haben und hat dann nochmal das Programm, was er bei uns gemacht hatte, da auch nochmal gemacht. Und dadurch war die praktisch vakant. Und Hella wollte das nie komplett selber übernehmen. Die ist eine wunderbare Lektorin, ganz toll, aber kann überhaupt keine Termine einhalten, kann überhaupt nicht organisieren, sag ich mal so. Und wir haben dann sehr nett zusammengearbeitet eine Weile. Dann ging sie nach Südamerika. Da habe ich eine Weile was alleine gemacht und kam später der kleine Junge, André Minninger, der sowas von heiß war, mitzumachen, der ist ja heute auch noch dabei.
Das ist eine dieser langjährigen Beziehungen, ja, ne?
Genau.
Das haben Sie ja alles so nebenbei gemacht, neben dem Studium, später neben dem Job. Das klingt nach wirklich langen Tagen. Woher nehmen Sie da die Energie?
Ja, die habe ich einfach so in mir. Toi, 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 immer noch. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile. Also ich bin ja ein Frühaufsteher, insofern habe ich mehr Zeit zum Arbeiten. Also ich bin eigentlich so... Ohne Wecker stehe ich auf. Am liebsten natürlich, wenn es hell wird und die Vögel zwitschern. Das ist im Winter natürlich nicht möglich. Aber wenn man dann eben auch um 5 oder 6 oder 4 oder wann auch immer aufsteht, wenn ich aufwache, dann freue ich mich auf den Tag und dann stehe ich auch auf. Und als Neuestes habe ich immer meine Badewanne voll eiskaltem Wasser. Und wenn ich dann, früher ging ich dann unter die Dusche, bisschen warm, ein bisschen kalt, also immer auch gerne kalt. Und heute, dann springe ich mit einem Schubs in eine eiskalte Badewanne, schön noch ein bisschen Zitrone drin. Und dann bin ich erstmal puppelmunter wach, dann mache ich mir einen Kaffee. Dann gehe ich entweder so ins Studio oder gehe ins Büro und habe dann meine Ruhe bis so... 9, 10, bis so die anderen antanzen. Und dann kommen entweder Aufnahmen oder Büroarbeit oder dies oder das.
Oder Leute wie wir heute.
Oder wie Sie, ja. Im Augenblick kommt eine Menge. Da sind Sie die Einzigen, die jetzt kommen, bevor es dann noch kurz vor meinem Geburtstag mächtig losgeht.
Richtig.
Ja, und ich habe in der Zeit, ich muss ja immer zusehen, dass ich irgendwo mein Studium finanziere, denn wir sprechen ja heute immer über die teuren Mieten. Mhm. Aber damals kostete eine Zimmermiete, wenn Sie dann eine Küchenbenutzung haben wollten, in Hamburg auch schon 250, 280 Mark. Also das war auch schon nicht, für mich war das nicht machbar. Man konnte das vielleicht teilen dann mit jemandem. Meine Brüder zum Beispiel hatten hier in der Jonsallee ein Zimmer gemietet und wohnten da zu zweit drin. Und oder der eine Bruder machte nachher in der Agnesstraße, wo wir auch unser Studio später hatten, ein Haus weiter, hatte der eine Wohnung im Keller gekriegt, weil er die Kohlen geschippt hat und hat praktisch die ganzen Hauswartsarbeiten gemacht und durfte dafür kostenlos wohnen. Also das war nicht so für uns, dass wir jetzt irgendwo vielleicht eine kleine Wohnung und die Studentenheime waren voll. Also insofern musste ich immer zusehen, dass ich auch irgendwo ein bisschen Geld verdiene. Und weil ich ja in den Semesterferien gar nichts kriegte, mein Vater immer dachte, nee, da kannst du ja nach Hause kommen. Da habe ich dann eben nochmal einen kleinen Laden aufgemacht, einen kleinen Stubenladen. Habe mir ein Zimmer gegenüber von der Mensa im ersten Stock, einen kleinen Kleiderladen aufgemacht. Habe zuerst angefangen, weil ich ja kein Grundkapital hatte, für irgendwelches, habe ich dann so einen Secondhand-Laden gemacht.
Das Klimbim.
Das Klimbim, genau. Dann habe ich aber gleich gemerkt, nach ganz kurzer Zeit, oh Gott, nee, wenn die Leute was gekauft hatten, sagen wir mal für 50 Mark, dann brachten die das einem zurück und wollten dann 30 haben vielleicht. Aber im Einkauf haben die Sachen vielleicht mal 15 oder 10 gekostet. Und dann kriegst du es dann auch vielleicht noch nicht mal ungewaschen, muss es erst zur Reinigung geben. Also da habe ich ganz schnell aufgehört damit und habe geguckt, wo kann ich was Schönes kaufen, wo kann ich Restposten herkriegen. Dann habe ich gute Adressen gehabt in England. Dann bin ich eine Weile jeden Monat oder jeden zweiten Monat nach England gefahren und habe da bei einem Inder so schicke Wickelröcke gekauft. Und damals kamen die Stonewashed Jeans auf. Das war der absolute Hit. Und nachts habe ich dann Plakate angeklebt überall, was man heute ja nicht mehr darf. Und morgens um 11, wenn der Laden aufmachte, kamen die Mädchen schon in Schlange rauf. Ja, und da meine Freundin, für die ich das auch mitgemacht hatte, dann für die kam es dann doch nicht in Frage, habe ich meine Mutti gebeten, ob sie nicht Lust hätte, das zu machen. Und für sie war das interessant. Sie kam immer mit dem Zug von Lübeck nach Hamburg und dann haben wir um 11 Uhr aufgemacht. Und sie liebte auch die jungen Mädchen und am liebsten hätte sie ihnen immer allen alles geschenkt.
Und das wäre ja, natürlich das wirtschaftlich nicht so gut gewesen.
Das war Klimbim, genau. Und dann habe ich Klimbim hatte ich dann. Und dann hatte ich ja auch noch in der Marie-Louisen-Straße hatte ich mir ein Anwaltsbüro mieten wollen. Fand das ganz toll mit einem großen Schaufenster. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt im Schaufenster zu sitzen als Anwalt ist ja vielleicht auch nicht so gerade so witzig. Und habe dann eine Bildergalerie aufgemacht. Und zwar für die Maler, die also die Hörspielcover zum Beispiel gemacht haben. Die habe ich ja zum Teil kennengelernt, ein bisschen besser auch privat. Und gesehen, dass das fast alles fantastische Maler oder Grafiker waren und eben das für die auch mehr ein Job war. Und dachte, denen muss ich helfen und da möchte ich gerne Galerie machen. Aber davon habe ich überhaupt gar nichts verstanden. Und meine Mitarbeiterin, die ich da hatte, die verstand auch nichts Richtiges davon. Wenn wir dann mal Vernissagen machten, dann kamen die Leute alle an und sagten, oh, das ist aber schön, morgen kommen wir wieder und morgen bringe ich meinen Mann mit. Und wollen wir das vielleicht? Und dann letztlich, wer was kaufte, war vielleicht mein Vater oder irgendein Freund. Und naja, und dann musste ich zusehen, dass ich den Laden wieder loswerde. Und das war auch ganz gut, mal eine Erfahrung zu machen, dass man nichts angehen sollte, wovon man nichts versteht. Da habe ich alles bisschen, was ich gespart hatte, alles mein Geld verloren.
Ja, es kann nicht immer alles gut gehen, aber eine Erfahrung ist es dann wahrscheinlich ja, auf jeden Fall
nachträglich
wert.
Ja, ja. Ja, aber da hatte ich eben auch einen vernünftigen Vater, der war entschlossen, der sagte, als ich dann mal heulend nach Hause kam, sagte, da gibt es nur eine Möglichkeit. Du kannst ja nicht Konkurs machen, das gibt's ja in der Form da nicht. Du machst den Laden dicht, du nimmst die Sachen, die du hast, die gibst du an den Rote Kreuz oder so. Ich hatte auch dann das bisschen kombiniert mit so ein bisschen schöneren Seidenkleidern und so. Gibst du denen das alles, machst den Laden dicht und damit ist Schluss und fertig. Das haben wir dann auch zwei Tage später gemacht und
zack.
Weg.
Aber Ihr Vater war ja sowieso jemand, der gerne mal noch mal ein bisschen für Druck gesorgt hat im System der Heike Diene Körting, oder? Ich glaube auch, was das zweite
so
Staatsexamen
wie meine Mama war, also war auch vom Grund auf herzlich, aber er war sehr streng. Also es gab so bestimmte Disziplinen und dieses Typische, was ich bis heute allerdings mir auch manchmal hilft, einfach kann ich nicht, gibt es nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Also wenn ich auch mal am Mischpult sitze und mir denke, ah Mann, wie mache ich das jetzt? Und auch Entscheidungen zu treffen und auch den Mut zu haben, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen und dann nachher die Konsequenzen zu tragen. Das habe ich alles von meinem Vater gelernt. Und auch deswegen ist mir auch das Jurastudium gut bekommen, weil man dann alles doch ganz gut strukturieren kann und nicht nur nach dem Gefühl. Und ich bin ja froh, dass ich das eine kann und trotzdem Gefühl behalten habe.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sich auch darin zeigt, dass Sie ja aus meiner Perspektive, wenn ich mir das so betrachte, die richtige Mischung aus Disziplin und Leichtigkeit mitbringen. Ich habe gelesen in der Agnesstraße, wo ja das erste Europastudio war damals, Andreas Bollmann, sind Sie da als Untermieterin in der Agnesstraße hereingezogen. Da wurde auch immer ganz gut gefeiert.
Ja.
Gleichzeitig sind Sie ja diejenige, die dann auch schon damals früh aufgestanden ist.
Ja.
Und dann diese zwei Jobs, erst Studium und dann später als Juristin, dort gearbeitet hat, beziehungsweise dann in Hamburg gearbeitet hat. Und dann hatten Sie noch Reisen, waren viel in Italien, haben die Welt gesehen. Und trotzdem war da ja immer dieser Wille zur Arbeit dann auch da, zu dieser Disziplin.
Ja, und da kann ich auch mit Lob sagen, ich habe jeden Abgabetermin, den wir hatten, und die haben einen manchmal sehr geplagt. Ich wusste, oh, bis dann mussten wir zusehen, dass wir eine ASAP-Produktion machen, as soon as possible. Und ich habe nicht einen einzigen Termin mal wirklich verpasst, total, dass es nicht auf den Markt kann. Es gibt Situationen, wo eben jetzt auch ja ganz tolle Produktmanager haben, die sich kümmern, die dann auch schon immer so ein kleines bisschen Zeit einbauen, dass ich dann mal sagen kann, Mensch, Kinnings, also wenn wir das richtig schön machen wollen, auch nochmal prüfen wollen, brauche ich doch 5 Tage länger. Aber die Termine, die wir dann ausmachen, die haben immer, immer, immer hingehauen. Ich habe sogar mal im Krankenhaus liegen müssen. Und dann habe ich mit meiner Frau Bischof, die wir damals hatten, mit der habe ich das per Telefon gemacht. Und sie hat immer geheult, sagt, Frau Körting, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich sage, nehmen Sie jetzt den Regler in die Hand und nun machen Sie das dahin und machen das dahin. Das kriegen Sie schon hin, machen Sie mal. Haben wir so damals über Telefon, überhaupt muss man ja immer mal denken, bei den alten Produktionen, was haben wir da alles nicht gehabt? Da haben wir kein Digital gehabt, da haben wir nicht mal eben schnell im Internet gucken können, wie wird das ausgesprochen. Da konnten wir nicht mit dem Locator ein Band auf Null zurückfahren lassen und wiederholen oder so. Ging das ja immer quietsch, quietsch, quietsch zurück und man hat ja relativ wenig Material gehabt und da bin ich manchmal selber, wenn ich also abends auch mal ein bisschen alte Produktionen höre, denke ich immer, wie haben wir das eigentlich damals hingekriegt?
Da wundert man sich manchmal über sich selbst. Ja. Ne? Ja. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie schon bevor Sie das zweite Staatsexamen dann mit Ach und Krach, muss man ja sagen,
haben,
dass Sie aber schon bevor es feststand, dass Sie bestanden haben, sich einen Stempel haben anfertigen lassen und ein Türschild?
Ja. Na, ich wusste, dass ich das bestehen kann. Also ich war nicht so gut im Zivilrecht, wo man so Paragraphenketten kennen muss. Da habe ich dann einfach dann mal hinten immer im BGB geblättert oder so. Aber ich war sehr gut im Strafrecht und in Sachen, wo ich auch mit Fantasie ein bisschen arbeiten kann. Mhm. Und also insofern war ich mit einigen Sachen auf der richtigen Seite. Also ich habe dann zumindest mit einem befriedigend abgeschlossen oder so ungefähr, glaube ich. Und ich hatte auch das Glück, dass ich bin zum Repetitor gegangen, weil ich dachte, oh Gott, ich muss das schaffen. Ich kam nach Hause, wollte von meinem Vater wieder die 300 Mark abholen. Ich musste mein Geld immer abholen. Ich kriegte das nicht überwiesen. Er sagte, das ist ganz schön, das ist eine gute Gelegenheit, dass du wenigstens einmal im Monat nach Hause kommst. Ja, und dann kam ich dann nach Hause. 7. Semester hatte ich gar nicht so richtig im Kopf, weil ich auch eben alles Mögliche machte. Und er sagte, das ist ja fein, nur ist ja bald Schluss. Ich sagte, wie war's Schluss? Ja, Schluss, wir haben doch einen Vertrag gemacht. 7. Semester, 8. Semester Examen. Da bin ich noch ganz schnell zum Repetitor gerannt und hatte gedacht, ich muss noch ein bisschen nachholen. Meine Scheine hatte ich inzwischen allerdings alle. Und dann war das da auch, ging das auch mit Zivilprozesszeug los und Ketten und dann erinnerte ich mich an meine Schule, wo man aufgerufen wurde, ich mich schnell ein bisschen nach hinten verzogen habe und ich sagte dann damals Schwemer, so Frau Körting, nun sagen Sie mal das und das. Ging nicht so gut. Dann kam ich vorne, später war ich auch mit Falkenberg, der machte Strafrecht, das konnte ich ganz gut, ging ich jedenfalls vorne an denen vorbei und da hörte, wie die sich die zuraunten, na, ob die ihr Examen schafft. Und da habe ich gedacht, ich gehe nicht mehr länger zum Repetitor, ich mache es jetzt. Und habe mich angemeldet. Und dann bin ich auch relativ gut durchgekommen.
Challenge accepted. Ihr Vater hat Ihnen, glaube ich, dann nicht nur diese Disziplin mit auf den Weg gegeben, sondern auch eine Menge Mut.
Ja, das stimmt.
Was mich beeindruckt hat, ist, dass Sie ja auch für die Beteiligung an den Umsätzen ihrer Hörspielproduktion, die Sie als Regisseurin verantwortet haben, gekämpft haben. Denn am Anfang waren Sie als Pauschalistin frei tätig.
Für jede Produktion kriegte ich meine 500 Mark und war damit ja auch zu Anfang sehr glücklich. Also das war ja im Verhältnis zu dem, aber wenn ich dann mal mitkriegte, dass wir inzwischen auch dann Millionen und Millionen verkauft wurden und ich auch wirklich, andere machten Ferien, machten weiß ich was und ich saß dann plötzlich da. Es gab in der Firma 90 Mitarbeiter in Quickborn, die ja auch dann alle ihren Job machen mussten und dann kam wurde für Tag X wurde festgelegt, da kommt dann Pambusch an und davon werden am Tag 90.000 gepresst. Das habe ich ja mir da auch mal angeguckt und gesehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wäre ich wenigstens für das, was ich schreibe oder so, würde ich doch ganz gerne wenigstens einen Pfennig kriegen. Das habe ich dann auch gekriegt. Und dann gab es ja nachher eine Weile, dass die ganze Musikabteilung immer weniger gut lief und das Wortprogramm immer mehr. Und ich ja auch irgendwie nicht so richtig wusste, bleibe ich mal an, weil ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich bis heute Hörspiele produziere. Ich wusste ja, das war ja auch nicht irgendwie ein Beruf in dem Sinne und musste mir auch versuchen, irgendwas aufzubauen. Und da gab es zum Beispiel einem gegenüber eine ganz tolle Villa, die man hätte kaufen können. Da hätte man aber 2.000 Euro im Monat zahlen müssen oder Kredit aufnehmen. Und kriege ja keinen Kredit, wenn ich keine richtigen Einnahmen habe. Und konnte ich das natürlich dann nicht machen. Heute ist die 15 Millionen wert oder weiß ich was. Konnte ich nicht. Aber da habe ich gemerkt, Mensch, jetzt muss ich zusehen, was will ich eigentlich? Und der war ja auch am Anfang noch nicht verheiratet und musste auch überlegen, gehe ich lieber in den sicheren juristischen Beruf oder mache ich hier weiter? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt weitermache, dann muss ich auch in irgendeiner Form besser beteiligt werden. Das gab dann ein bisschen Unruhe, aber nachdem wir dann auch in den USA waren und ich die Leute kennengelernt habe, die angeblich die Bremser waren, da habe ich gemerkt, die interessierten sich die Bohne. Wirklich, die interessierten sich nur für den, was am Ende rauskam und haben auch die Männer, das waren damals mein Mann, Herr Kirsten, Dr. Wille, die alle wir in den USA waren und dachten, wir werden da jetzt in Freuden empfangen, wurden wir da von einem Boss oder Halbboss von MCA empfangen, der dann so erst mal vor der Tür warten ließ, dann wurden wir reingelassen, saß er mit der Zigarre, Füße auf dem Tisch, und sagt, hello, so in dem Sinne, what do you want? Und dann sah er mich, guckte mich an und dann sagte er zu den anderen, you invented the ovens. I speak to the young lady. Mein Mann ist grün und blau geworden. Er war ja ein kleiner Junge noch in der Nazi-Zeit und ein absoluter Gegner. Es war ziemlich fürchterlich und dann habe ich gesagt, wie bitte? Ich bin noch nicht bescheuert, so in dem Sinne. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, als wir wieder hier waren, habe ich gesagt, so Kinnings, also es muss schon ein bisschen vernünftig laufen und Dave Miller hatte dann erst nicht so ein richtiges Ansinnen und mein Mann war ja immer so ein Ausgleicher und der sagte, weißt du was, ich gebe dir einfach was, er hatte auch gar nicht so viel, wie ich immer dachte. Wir haben über sowas nie gesprochen. Ich gebe dir einfach von dem, was ich kriege, die Hälfte. So.
Sind Sie weiter abhängig? Das wollten Sie ja gar nicht. Sie wollten ja Ihr eigenes Geld verdienen.
Genau, aber da habe ich mein eigenes. Wir haben dann einen Vertrag gekriegt, der auf mich lautete und auf meinen Mann lautete.
Okay.
Ja.
Für die damaligen Zeiten als Frau in einer doch auch damals männergeprägten Branche, Sie haben ja gerade beschrieben, wie viele Männer da anwesend waren und Sie als Frau, waren Sie doch ziemlich unbequem, oder?
Ja, also ich war schon, sagen wir mal, wenn ich nenne das mal fesch. Fesch oder forsch. Also blöd war ich nicht, das muss ich schon sagen. Und aber es war tatsächlich so, wenn wir zu diesen großen, früher war ja Schallplatte noch, hatte ja einen ganz anderen Nimbus in der ganzen Welt. Also jetzt nicht Kinderschallplatte, ganz generell. Da waren wir ja jedes Jahr immer in den USA, mal in Kalifornien, mal in Miami, eingeladen zu den sogenannten großen Namenkonferenzen. Da haben wir dann auch so Leute wie Benny Goodman getroffen oder Pavarotti und sowas alles. Und da war ich eigentlich immer die einzige Frau, die mitreiste. Und auch dort oder auch in der Uni beispielsweise. Wir saßen ein paar Mädchen in der ersten Reihe hier, damals noch bei Professor Bötticher in BGB. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht 10%, wenn überhaupt, ich glaube noch weniger, 10% Mädchen, vielleicht alles andere Jungs. Und aber ich hatte auch schon eine Großmutter, die sogar mit über 80 noch ein eigenes Business aufgemacht hatte. Also überhaupt in meiner Familie, die Frauen alle in meinen Vorfahrenzeiten, die haben alle auch schon was kräftig in die Wege geleitet. Also ich bin dann wohl so, habe ich das vielleicht von meiner Geburt an ein bisschen mitgekriegt.
Ich habe mich auch gefragt, ob Sie darüber überhaupt nachgedacht haben oder einfach gemacht haben.
Gemacht. Ich habe schon manchmal darüber nachts überlegt und bin auch jetzt wieder am Überlegen, weil ich auch was vorhabe. Und dann bin ich am Überlegen und wäge ab. Das mache ich schon. Ich überlege, was kann mir das an Vorteil bringen, was kann mir das an Nachteil bringen, wenn ich versuche, mich durchzusetzen. Und wenn ich dann mich für mich entscheide, dann mache ich das. Es gibt aber auch bestimmte Dinge, die ich eigentlich hätte anders haben wollen, dann aber irgendwie ein Einsehen hatte und dachte, nee, es passt irgendwie nicht, passt nicht hierhin, passt nicht dahin, passt nicht in unsere Welt und ich lasse es dann lieber. Also ich mache nicht einfach, ich bin nicht so, dass ich jetzt spontan sage, das stinkt mir jetzt, da habe ich keine Lust mehr, sondern ich mache das schon wohl überlegt und mache mir dann öfter auch mal, so war das allerdings auch, als ich noch überlegte, Bäuermann heiraten, dann großen Zettel genommen, plus, minus, plus, minus, plus, minus, was ist da, plus, 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 plus. Dann habe ich die Plus zusammengezählt und kam ganz, ganz wenig Minus raus. Also als Minus kam eigentlich nur raus, dass er sich für dieses allgemeine Weltliche nicht interessierte, ob wir nun in einem auf einem anständigen Sessel sitzen können oder so. Hauptsache, wir haben ein Klavier und wir haben eine Weile am Anfang bei uns in Hasselburg, haben wir ja so viele Instrumente gehabt. Ich habe auch einige davon finanziert. Aber wir haben ja auf dem Klavier gegessen, wir haben unterm Cembalo geschlafen und sowas alles. Und da habe ich so ein bisschen, ein paar Sachen waren eben, aber die konnte ich mir dann ja auch über Freunde oder auch Richard Kochmann hat uns auch viele Jahre eben schon begleitet, hatte sein eigenes Business und wir haben ja nur nicht andauernd irgendwie was zusammen gemacht, aber der war so ein bisschen für den Alltag und so zuständig. Also mein Mann wäre mit mir nie in die Stadt gegangen, Schaufenster angucken. Ich allerdings auch nicht, muss ich sagen.
Ja, ich habe gelesen Make-up und Sie machen lieber.
Erstens habe ich morgens dafür keine Zeit und dann tröste ich mich immer und denke, ich muss es ja auch nicht abends abwaschen und abwischen und dann dadurch vielleicht meine Augen und meine ganze Haut da kaputt machen. Da geht einfach ein bisschen kaltes Wasser und fertig ist.
Aber der Mann, der für den Alltag nicht geeignet war, hat immerhin, Sie haben schon erwähnt, mit Ihnen das Gut Hasselburg aufgebaut.
Ja,
das liegt bei Lübeck in Ostholstein. Da haben Sie eine Kulturscheune eröffnet.
Oh ja, ja. Und dort und viele schöne Konzerte in die Wege geleitet.
Von Justus Franz, richtig?
Justus, das kam dann etwas später. Das kam, war dann ein Glück, dass er gerade, als wir die Scheune wieder restauriert hatten, die sollte damals abgerissen werden. Die wurde auf dem Hof nicht mehr gebraucht. Es gab keine Tiere mehr dafür, kein Heu musste eingelagert werden und die war sehr kaputt. Da hatten wir sie gerade dann zu Ende restauriert und dann kam die Idee. Die Idee war eigentlich, Goldoni-Opern aufzuführen im Zusammenhang mit dem Gerd Albrecht. Der war damals hier an der Oper. Und in den Sommermonaten macht die Oper ja dicht. Und da hatten wir gedacht, dass wir dann die mit den Sängern in Hasselburg was machen können. Aber dazu hätte noch so vieles bedurft, an Gestühl, an ansteigenden Sachen, an weiß ich Vorschriften. Und gerade in der Zeit, als wir sowieso schon viel zu viel Geld oder sehr viel Geld ausgegeben hatten dafür. Es ist ja nicht unser Eigentum. Wir haben es praktisch gemacht, damit es Fortbestand hat. Da kam dann Justus, er war auch sehr befreundet mit uns. Mein Mann hatte mit ihm und Eschenbach übrigens die allererste Schallplatte, die auf den Markt kam von Justus und auch von Eschenbach, hat mein Mann aufgenommen. Und in unserem Repertoire gehabt. Naja, da kam Justus und sagte, Mensch, Bäuermann oder Andy und Heike Diene, wir wollen ein Festival aufmachen. Wie wär's denn in Scheunen und in Kirchen? Wollt ihr uns die Scheune nicht überlassen? Und ich gleich, hurra, dachte ich, ja wunderbar, dann brauchen wir nicht jetzt auch noch das andere alles zu machen. Ja. Und dann kam er an, damals mit dem Ministerpräsidenten und dann kam auch noch Bernstein dazu und ja, dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Aber wir haben schon lange vorher die Konzerte und hatten dann einen Kulturkreis, haben immer schon im Herrenhaus Konzerte gemacht und in der Scheune ab und zu mal das eine oder andere. Unser erstes Eröffnungskonzert hatten wir mit Joy Fleming und der Big Film vom NDR gemacht. Da hatten wir noch keine Stühle, da haben wir alle auf Strohballen gesessen. War auch ganz toll.
Im Grunde auch der Initialfunken für das Schleswig-Holstein Musikfestival.
Ja, jetzt richtig? Mit, ja.
Ja, also es ist schon spannend und gerade Gut Hasselburg hat Sie auch wirklich als Hauptwohnsitz lange begleitet. Sie haben es 2023 meines Wissens verkauft, sondern der Pachtvertrag lief aus und Sie haben es aufgegeben, richtig?
Ja, also ich hätte einen Pachtvertrag gehabt, einen zusätzlichen, der mir das lang bis an mein Lebensende erlaubt hätte, aber irgendwie war es so, es war nun auch gut an der Zeit. Ich hatte eigentlich, als mein Mann starb, schon gedacht, dass ich weggehe, aber er war in letzter Zeit fast immer nur noch in Hasselburg mit seinen Instrumenten und mit allem. Und er war da noch so anwesend und so gegenwärtig. Das hätte ich auch gar nicht fertig gebracht. Und auch unsere Familie war immer begeistert in Hasselburg in den Ferien und Weihnachten und Ostern und so. Aber es war doch für mich ganz schön beschwerlich, das beides zu unterhalten. Das ist auch ja, Pacht und sowas ist ja gar nicht so das Maßgebliche, aber diese Reparaturarbeiten und dies und dann um alles kümmern und das hin und her. Und auf der Autobahn kann man auch nicht mehr so innerhalb von 50 Minuten da sein. Da sind sie ja manchmal von hier am Horner Kreisel erst in 50 Minuten. Ne?
Das stimmt.
Ja. Und kam so eins zum anderen und dann habe ich auch gedacht, jetzt ist es an der Zeit. Und es passte ganz gut. Und es gab einen Grundvertrag, den ich dann auch fand. Es kommt noch hinzu, dass es da sehr, sehr schön. Die Stiftung hat das Ganze gut vor 15 Jahren gekauft, auch auf unser Drängen hin. Die haben dann das Torhaus wunderschön restauriert, ganz toll, auch die Scheune nochmal neu nachrestauriert. Aber da war jetzt dann kein Kaffee mehr, kein Blumenladen, kein dies, kein das. Also sagen wir mal, für mich, für meinem Gefühl her, eine gewisse Kühle. Und dann saß ich dann halt in dem schönen Haus oder wir saßen dann in dem schönen Haus und wenn wir Besuch hatten, war toll. Und aber eigentlich und dann auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, war mir alles zu viel. Und dann guckte ich mehr oder minder zufällig mal in den Vertrag und unser Grundvertrag endete tatsächlich am 30. Juni 2023. Und da habe ich gesagt, das ist der Stichtag. Nun ist gut. Ja, nun bin ich auch sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Also ich werde immer gefragt, oh, ich kann ja hinfahren, wenn ich möchte, bin ich ja willkommen. Aber ist es nicht mehr meins. Und jetzt habe ich es hier so schön. Und wir können neue Freunde oder alte Freunde wieder rausholen. Und ich habe hier ja auch inzwischen, ich kann ja nicht ohne Musik, habe hier auch schon meinen kleinen Musiksalon. Jetzt am Wochenende kommt dann ein ganz wunderbarer Juan Maxim, ein ganz wunderbarer Pianist hierher, heißt Halkedines Salon. Und das erste Salonkonzert habe ich eröffnet im letzten Sommer mit Daniel Hope hier.
Oh, da schauen wir gleich mal rein, dass du das nicht in ihren Salon, in den Räumen.
Zeige ich Ihnen mal, ja.
Da bin ich gespannt.
Ja, ist ganz toll. Können Sie gern mal kommen.
Oh, da freue ich mich auch drüber. Mhm. Seit 1994 leben Sie jetzt hier in der Rotenbaumchaussee jetzt ganz. Ich glaube, 1994 sind Sie hier eingezogen, richtig? Das Haus ist von Martin Haller erbaut. Der hat auch, glaube ich, das Rathaus
mitgebaut. Genau, Rathaus
mitgebaut.
Und die amerikanische Botschaft. Und wenn Sie mal so Elbchaussee runterfahren, Nummer 100, da sehen Sie sofort, das ist auch ein Hallersches Haus. Es hat ja einen gewissen Stil. Also es ist einfach, war eins seiner Erstlingswerke hier. Wir haben auch die Hallerstraße um die Ecke. Und es ist schon 1864 gebaut, ja.
Sie haben einen Hang zu großen Häusern, sage ich mal.
Ja. Das kommt auch aus dem Zuhause, weil mein Vater immer schwärmte von früher, von Neubabelsberg, wo die wohnten. Und meine Urgroßeltern bei Hannover ein Schlösschen hatten, Eichenhorst und noch verschiedene andere Sachen. Und mein Vater schwärmte immer von früher, war auch mit der Dönhoff befreundet. Mit der Gräfin Dönhoff als Schüler waren die oft bei denen auf dem Gut. Und als mein Vater am Anfang dann versuchte, so oder hat er ein Baugeschäft aufgebaut, was eigentlich gar nicht so sein Stil war, aber muss ja auch nur irgendwas machen. Und meine Mutti kriegte dann mit, wie unsere Arbeiter, Kasper und wie sie hießen, sich alle so kleine Häuschen bauten. So wollte meine Mutti auch immer so gerne ein kleines Häuschen haben. Mein Vater sagte immer, für mich kommt nur in Frage eine große, nicht gerade ein Schloss, aber ein großes Haus mit Lindenallee und so. Das war immer in meinem Kopf auch. Und deswegen habe ich auch, als er zum Beispiel starb, habe ich auch nicht für ihn ein Grab, es war der erste aus der Familie, der gestorben war, jedenfalls zu meiner Zeit, gab es kein Familiengrab. Unser großes Familiengrab war in Berlin, Berlin-Babelsberg. Es wird auch heute noch von der Stadt sogar gefördert. Und da habe ich auch nicht für ihn so ein kleines Grab genommen, sondern einen ganzen Garten für 18 Personen. So richtig groß und ein schöner Engel darüber und so. Also musste immer alles... Ihm genügte es auch. Es war ja wirklich bitterarm, muss man sagen. Das kann ich auch noch sehr, sehr genau erinnern. Und bis heute tut es mir weh, wenn ich drüber nachdenke, wie meine Mutti an der Bushaltestelle stand mit zwei Capri-Netzen schwer schleppend für die Jungs und für uns zum Essen und auf den Bus wartete und es regnete und ich steig einfach in ein Taxi. Puhu, ne? So, das ist mir doch noch sehr, sehr, sehr im Kopf. Und aber jetzt bin ich irgendwo abgeschweift, wollte eigentlich was anderes sagen, glaube ich.
Sie haben einen Hang zu großen Häusern und großen Geschichte und das war eine perfekte Antwort auf eine eigentlich nicht gestellte Frage, aber eine Einladung zur Erklärung, woher diese Liebe zu diesen Häusern kommt. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in diesem Haus hier?
Mein Lieblingsplatz in diesem Haus ist eigentlich mein eigenes Schlafzimmer. Da habe ich alles so getüdelt und getattelt und habe mir auch jetzt vor kurzem mal richtig schöne Jalousien geleistet, die elektrisch auf und runter gehen. Da bin ich für mich, da kann ich mit meinen Kuscheltieren und was ich so habe und alles drum und dran, kann ich mich wohlfühlen. Hier im Studio fühle ich mich auch natürlich wohl und ganz besonders wohl fühle ich mich natürlich, wenn ich Gäste habe. Jetzt hatte ich zum Beispiel meine Patentochter mit ihr kleinen Lotta bei uns. Wenn wir dann in der Halle sitzen, am liebsten noch einen Kamin anmachen und dann miteinander plauschen. Und und dann kommt das Zweitliebste, ist natürlich mein wunderschöner Garten. Das ist natürlich. Und da hinten meine kleine Bude. Großes Haus hier und da hinten, müssen Sie mal gucken, kleine Bude. Ja. Ich nenne sie immer meine Bierbude. Ich habe mir doch da so einen kleinen Golfplatz gebaut und da kann ich dann sitzen, wenn ich mal sage, mir ist es zu groß. Das hatten wir witzigerweise in Hasselburg auch. Hatten wir als erstes uns gleich zusätzlich ganz weit hinten am Park, hatten wir uns so ein kleines, so ein Holzhäuschen gebaut. Damit man mal sagt, so. Wenn es uns dann doch mal zu groß wird und wir wollen mal nur so am Abend zusammensitzen, dann gehen wir in die kleine Bude.
Also
müssen Sie gleich mal gucken, links.
Ja, also gerade an so einem Tag wie heute ist das ein fantastischer Ausblick, den ich hier gerade habe. Den haben unsere Hörer und Hörerinnen nicht. Keine Ahnung, wie das Geräusch zu diesem Ausblick wäre.
Also eigentlich muss ich sagen, wenn ich so richtig nachdenke, ist alles mein Lieblingsort. Zum Beispiel die Terrasse, die ich auch gerade habe, für viel, viel Aufwand neu machen müssen, weil da Milliarden von Ameisen die Balken zerfressen hatten. Oder aber Dachboden liebe ich ja auch. Dachböden, was da spannend ist. Auf dem Dachboden habe ich als Kind ja immer spielen dürfen. Wir hatten ja diese anderthalb Zimmerwohnung nur. Aber daneben, mein Vater durfte ein Stück Dachboden ausbauen seinerzeit nach dem Krieg und dann war daneben aber ein großer Dachboden, auf dem wir nun getobt und gespielt haben. Dachboden liebe ich, wo es knarrt liebe ich, Büro liebe ich auch, weil ich da alles um mich rum habe und muss nicht immer weite Wege laufen. Eigentlich liebe ich alles.
Ein Abenteuerspielplatz.
Ja, genau.
Eine kleine Abenteuervilla, die Sie sich hier gebaut haben.
Und ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, noch, hatte ich das vorhin schon erwähnt, als wir in der Rotenbaum, als wir in Lübeck wohnten, im Tor der Hoffnung, kriegten wir etwas später, das waren 4 Stockwerke, oben 2 kleine Dachkammern konnten wir noch dazu bieten. Das eine hatte dann meine beiden Brüder hatten eins und als der eine wegging, kriegte ich die Dachkammer. Also auch da habe ich schon auf der Treppe gelebt.
Was Sie ja mögen.
Ja, liebe ich.
Nun sind wir ja, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Ach, Sie haben gesagt, 80 Jahre werden Sie. Sie haben aber noch was Neues vor. Da wägen Sie gerade ab, ob das vielleicht was wäre. Mögen Sie das schon verraten oder ist das noch ein Geheimnis?
Also ich habe ja immer, ich hatte ja auch mal eine ganze Weile, als wir dachten, mit Hörspielen ist am Ende, und da war es ja auch mal, ging das ja so bergab, da habe ich ja mal mit meinem Mann eine Filmfirma gegründet. Wir hatten die Möglichkeit, über einen sehr guten Kameramenschen und einen, der allerdings ein bisschen in Verruf gekommen war, aber mit dem hatten wir dann gedacht, der ist ideal eigentlich für Drehgeschichten. Da hatte ich ja eine Filmfirma aufgebaut und dann auch sogar ein eigenes Drehstudio hier in der Bundesallee gemacht. Ganz, 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 ganz großartig und schön. Zuerst saß ich am Schlump, am ersten Stock in so einem Hinterhof damit und habe eigentlich Film machen wollen. Das habe aber unterschätzt, wie wahnsinnig teuer, damals war das Equipment auch so teuer. Ich hatte damals auch ein unbedingt, weil wir dann auch Werbung machen mussten, um überhaupt Geld dafür rein zu verdienen, hatte ich dann ein Mischpult gekauft. Das kostete dann, also ein Mischpult, was heißt Digitales, ne? Das erste Digitale. Da war der Nebenraum, war das ganze elektronische Zeugs für dieses kleine Mischpult, kostete damals schon 800.000 Mark. Und Kameras und was man alles brauchte. Und da hatte ich dann das irgendwie falsch gedacht. Ich hatte gedacht, dass wir dann am Tag über, sagen wir mal, Aufnahmen machen, mit denen wir dann das finanzieren können. Und dann bleibt uns ja die Nacht oder der Abend oder für mich der ganz frühe Morgen, dann weiter das zu nutzen. Nicht daran denkend, dass man dafür ganz andere Fachleute braucht. Also das hätte Gießen, ich hätte noch mal doppelt so viele Mitarbeiter anstellen müssen. Also das Ganze war jedenfalls so, dass ich die Filme, die ich machen wollte, wir haben eine ganze Menge Schönes gemacht, haben auch mal für die Werbung meine Cannes-Rolle gekriegt. Ich habe sehr schöne Musikfilme fürs Fernsehen gemacht. Aber das, was ich wollte, Kinderfilme oder überhaupt auch mal einen Spielfilm zu machen, dazu kam es nicht. Denn dann fing es wieder an mit den Hörspielen plötzlich. Ging bergauf, bergauf, da wurde ich da gebaut und hatte dafür gar nicht Zeit und habe das auch ein bisschen aus der Kontrolle verloren und war dann eigentlich ganz froh, dass ich die Firma verkaufen konnte. Ich hatte zum Beispiel Rademann auch mal bei mir, der ganz gern wollte, dass ich für die Traumschiff die ganzen Kinderpassagen mache. Ist ja beim Traumschiff ist immer, das ist ganz raffiniert, immer auch ein Kind dabei, das was miterlebt. Ob es nun ein kleiner Schwarzfahrer ist oder irgendwie Probleme bei den Eheleuten ist. Diese Sachen wollte er mir überlassen. Da saßen wir auch schön und ich fand das auch ganz toll, war begeistert. Und dann sagte aber mein Mitarbeiter, der sagte, nee, das, also weißt du, so einen Scheiß mache ich nicht, das ist mir zu blöd. Ich möchte große Sachen machen. So, und ich war befreundet mit einem Fritz Müller-Scherz, hieß er. Der hat damals auch den Film gemacht über die Pamir, den Untergang der Pamir. Das ist mein Jugendfreund schon, der war in Luisenlund und weiß ich was und so. Und der hat mir mal ist leider schon gestorben vor 2 Jahren, der hat mir mal ein sehr, sehr schönes Drehbuch gewidmet und überlassen. Und das möchte ich gerne, also das würde ich gerne verfilmen.
Das klingt nach einem wunderbaren Projekt. Und wenn wir in die nähere Zukunft schauen, das dürfte ja wahrscheinlich dann nach der großen Party sein. Wie sieht die Party aus zum 80. Was haben Sie da geplant?
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ich glaube, ich mache nichts. Nichts Besonderes. Der Pastor hat sehr nett im letzten Jahr, ich habe ja geheiratet am 18. Juni, da wurde ich 79, und also an meinem Geburtstag. Und da hat er so nett gesagt, ja, im nächsten Jahr, wenn Sie dann 80 werden und ein Jahr verheiratet sind, sollten wir wieder in der Kirche sein. Und da kann man auch so wunderschön drumrum, sind so schöne Wiesen, da kann man auch schön feiern. Nein, ich denke mal, ich werde mich wahrscheinlich ganz bescheiden irgendwo nicht gerade verkriechen, aber weiß ich wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand was für mich plant. Könnte ja sein.
Sie geben die Sache einfach mal aus der Hand. Obwohl man ja als Regisseurin das sicherlich gar nicht so leicht kann.
Ich lasse es auf mich zukommen. Ich mache ja sowieso so viele Einladungen. Jetzt wieder im kommenden Sonnabend, dann habe ich ja diesen wunderbaren Pianisten. Und jetzt können ja mal andere was machen oder auch nichts. Ich bin auch froh, wenn ich zum Beispiel vielleicht mich auf den Alsterdampfer setzen kann. Und dann irgendwo dahin und dann in irgendein nettes Lokal gehen mit meinem Mann. Oder wenn meine Familie vielleicht mir ein liebes Essen macht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Oder ich fahre mal nach mein geliebtes Italien. Italien ist mein allergeliebtestes. Aber das ist so eine Sache, wenn man dann älter wird, insbesondere auch der Richard. Da habe ich irgendwie so ein bisschen Sorge, in Gegenden zu gehen, die weit ab sind von vielleicht, wenn mal nötig ist, Hilfe. Also da denke ich so ein bisschen realistisch, obwohl Italien würde mich sehr reizen. Wir hatten 35 Jahre ein kleines Häuschen in Italien. Und
wo dort?
Ich war auch gerne oberhalb vom Gardasee. Und ja, das vielleicht ist das was. Und dann schön an meinem Geburtstag in der Arena di Verona. Mal gucken.
Klingt nicht schlecht.
Nee.
Wir haben eine Abschlussfrage in diesem Podcast, die ich allen Gästen stelle, somit auch Ihnen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Hamburg verlassen. Sie haben noch 24 Stunden in dieser Stadt. Was würden Sie in diesen 24 Stunden alles so treiben?
In den 24 Stunden würde ich zusammenkramen, weil nicht, was ich nur kann, alles, was ich tragen kann, alles, was mir am Herzen liegt, alles, was ich nie für die Zeit verlieren möchte. Das würde ich alles nehmen und dann würde ich mir einen Rucksack nehmen und einen Koffer in die linke, in die rechte Hand nehmen und würde alles mitschleppen, was mich auch in die Zukunft, als Erinnerung, aber trotzdem in die Zukunft treiben kann.
Fällt Ihnen ein Gegenstand ein, der da auch nicht fehlen darf in diesem Koffer?
Ja, da fehlt insbesondere mir eine ganz, ganz wunderschöne Kette von meiner Mutti. Die hat ja nicht viel gehabt, wir haben nicht viel Schmuck gehabt, aber die hat sie mir überlassen und die muss mit. Die würde ich so normal nicht tragen, aber die würde ich mir dann sogar schnell noch umhängen.
Ich denke, in dieser Situation muss man pragmatisch sein.
Ja, finde ich ja. Ja.
Frau Körting, vielen, vielen Dank. Das war ein wunderbares Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Heike Dine Körting. Am 19. Mai erscheint ihre Biografie Heike Dine Körting, die Königin der Hörspiele von Christian R. Rodenwald. Zur Vorbereitung durfte ich schon mal reinlesen. Für Fans ist das ein echtes Muss. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, teilt eure Freude, indem ihr diesen Podcast euren Freunden und eurer Familie empfehlt. Ihr wisst, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und schreibt mir doch, welches Hörspiel euch selber gerade in den Schlaf bringt. Mail hello@soundsandpods.studio. Wir hören uns wieder am 15. Juni. Es geht um Nachhaltigkeit und Innovation und um eine Idee, die eine ganze Branche inspiriert hat. Am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt noch einmal kulinarischen Hörstoff. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pots Postproducer Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morosch, die das Cover Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger. Und an dich. Klar, denn du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Podcast. Wir hören uns. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Das Magazin erscheint vierteljährlich und ist im Zeitschriftenhandel oder unter www.derhamburger.info erhältlich.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.